Grund wieder ein trauriger ist. Ich wurde heute Morgen ein paar Mal lieb begrüßt, aber auch mit der Frage, was machst denn du hier? Also wenn ich da bin, ist meistens der Pastor krank. Ich hoffe nicht, dass das als Stigma irgendwann mal oder so als Ruf mir vorauseilt, wenn ich hier sein sollte. Ja, Robert ist leider krank. Ich habe mich mit dem Christian abgesprochen, wie wir uns unterstützen können. Und es war für mich schön zu hören, dass ihr noch keine Predigt hattet über die Jahreslosung. Und die Jahreslosung ist ein Wort, ich glaube, das wird mich als einer der wenigen Jahreslosungen wirklich das ganze Jahr über begleiten. Habt ihr die Jahreslosung auf der Pfanne? Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Wer hat's gewusst? Ihr seid vorbildlich. Ezekiel 36, 26. Ich möchte mal euch an den Schauplatz dieser Verheißung Gottes mitnehmen. Wir schreiben jetzt nicht das Jahr 2017, sondern das Jahr 587 vor Christus. Jerusalem und der prächtige Tempel, den David so sorgfältig geplant und vorbereitet hat und den Salomo gebaut hat, sind zerstört. Das Volk Gottes ist verschleppt und befindet sich in babylonischer Gefangenschaft. In diese Situation hinein richtet Gott sein Wort, sein Versprechen und seine Verheißung an sein Volk. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Das ist ein Wort mit unglaublich viel Potenzial. Und die Frage ist, was macht man draus? Wir hatten dieses Jahr in Merzig Silvesterbrunch. Also wir haben uns eine Stunde später getroffen, um 11 Uhr am Sonntag, und haben gebruncht, also einen Gottesdienstbrunch. Und die Frage war, wer macht die Verkündung, wer macht die Andacht? Und wie es immer so ist, am Ende blicken alle auf den Gemeindeleiter. Und ich möchte mal an der Stelle sagen, und ich denke, das gilt auch vielleicht auch für euch, wenn ihr so weitermacht, dann ist der Gemeindeleiter irgendwann mal, vor allem in der Zeit, wenn wir pastorenlose Zeit haben, irgendwann mal ausgebrannt. Also das funktioniert nicht, dass immer der Gemeindeleiter derjenige ist, der für alles einspringen muss. Ich hoffe, dir geht's ja nicht ganz so wie mir. Ja, und ich wollte mir es einfach machen. Ich sagte, Alter, okay, jetzt bleibt's wieder an dir hängen. Guck mal einfach im Internet, was es so an Andachten über dieses Wort gibt. Und ich habe gesurft und gesurft. Wie gesagt, ich wollte mir es einfach machen. Und ich könnte jetzt, so wie viele, oder so für vieles, was ich im Internet gefunden habe, könnte ich mir die Jahreslosung mir so hindrehen, wie meine eigenen Prioritäten und Präferenzen für das Jahr 2017 sind. Und könnte mir das Wort hier zu eigen machen. Und im Internet, da gab es vieles. Die einen verbanden das Wort mit dem Reformationsjahr. Ein anderer hat gesagt, ja, das ist das Volk Israel hatte ja das Herz am Tempel in Jerusalem gehangen. Jetzt soll ihnen klargemacht werden, dass sie das Herz an Gott überall hängen können und nicht nur am Tempel. Also es waren alles Dinge, die mich nicht so begeistert haben. Und ich musste mich also selber auf die Suche begeben. Und ich war zutiefst erschrocken über das, was ich gefunden habe. Und darum möchte ich euch jetzt einige Fragen stellen und an den Text, die sich vielleicht erstmal seltsam für euch anhören, die aber einen Sinn ergeben, wenn wir uns mit dem Text auseinandersetzen. Die Frage ist, wie konnte es eigentlich so weit kommen, beziehungsweise warum musste es so weit kommen? Und warum ist dieses Versprechen, diese Zusage und Verheißung Gottes, die uns Hoffnung, Trost und neuen Mut für das Jahr 2017 gibt und geben soll, eigentlich ein Zeugnis der Schande und des Versagens seines Volkes? Warum muss Gott seinem Volk ein neues Herz schenken? Ich weiß nicht, wer es von euch gemacht hat, wenn man diese Verheißung in ihrem Kontext betrachtet. Vielen Dank. Und das sollten wir eigentlich immer tun, wenn wir meinen, mit einzelnen Versen und aus dem Zusammenhang heraus den Sinn einer Bibelstelle erfassen zu können oder Lehren aufzustellen. Wenn wir die Bibel in ihrem, wenn wir den Jahreslos in ihrem Kontext betrachten, dann werden wir Zeuge erschreckender Ereignisse. Ich möchte die Begebenheit heute Morgen kurz zusammenfassen, aber lest zu Hause ruhig mal die Verse davor und danach. Was war geschehen? Gott klagt seine Kinder bitter an. Du Mensch, sagt er zu Hesekiel, mein Volk hat sich durch sein Tun und Treiben schuldig gemacht. Deshalb habe ich sie zerstreut. Deshalb habe ich meinen Zorn über sie geschüttet und sie bestraft, so wie ihr Tun und Treiben es verdient haben. Aber wohin sie auch kamen, überall brachten sie meinen heiligen Namen in Verruf. Denn die Leute dort sagten, sie sind das Volk des Herrn, aber er hat nicht verhindern können, dass sie ihr Land verlassen mussten. Überall, wohin mein Volk kam, redeten die Leute so über mich. Das schmerzte mich, dass die Leute von Israel meinen heiligen Namen so in Verruf brachten. Darum sollst du zu den Leuten von Israel sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Nicht euretwegen greife ich ein, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt, bei allen Völkern, zu denen ihr gekommen seid. Ich werde meinen großen Namen, den ihr entehrt habt, wieder Ehre verschaffen. Alle Völker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich vor ihren Augen als der heilige Gott an ihnen erweise. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache auch aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Ich war zutiefst bestürzt, als ich das las. Denn plötzlich verwandelte sich diese tolle Verheißung in eine bittere Anklage. Liebe Geschwister, die Jahreslosung 2017 ist keine liebliche Zusage Gottes. Sie ist kein nettes und lieb gemeintes Add-on unserer Nachfolge. Sie ist kein gut gemeinter Zuschlag Gottes, so wie wenn wir bei einem Autokauf vom Autohändler noch eine Fußmatte oder einen Reifensatz umsonst kriegen. Nein, diese Worte, unsere Jahreslosung 2017, ist eine Notoperation. Nein, sie ist nicht eine Notoperation, sie ist seine Notoperation an uns Menschen. Sein Volk hat ihn mit ihrem Verhalten so blamiert, dass er handeln musste. Und ich habe mich gefragt, sind wir vielleicht als Christen heute auch so weit gekommen? Macht die Christenheit, machen wir mit der Art und Weise, wie wir Kirche und Gemeinde gestalten, Gott noch Ehre? Machen wir mit unserem Handeln Gott noch Ehre? Und mit dem, was wir tun? Mache ich persönlich mit meinem Lebensstil und meinem Leben und meinem Handeln Gott noch Ehre? Habe ich es je gemacht? Oder ist diese Notoperation Gottes auch heute noch genauso wichtig wie damals? Mit dem Unterschied, wir haben eine Geschichte vor Augen, die uns einen Spiegel vorhält und aus der wir lernen können. Gerade im Jahr der Reformation liegt die größte Chance, uns selbst zu fragen, machen wir als Christen, machen wir als Gemeinde Gott noch Ehre? Mache ich mit meinem persönlichen Leben Gott noch Ehre? Ich lade euch ein, mit dieser Frage, aber auch mit dieser Verheißung Gottes ins neue Jahr zu gehen. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, dass ein Neuanfang bitter nötig wäre, dann lasst uns diesen tun, als Einzelne und wenn nötig, als Gemeinde. Aber macht es nicht aus eigener Kraft heraus. Diese Operation an unserem Herzen kann nur der durchführen, der unser Herz kennt. Was können wir dann dabei tun? Wir können uns ins Krankenhaus schleppen, uns vor unseren Gott stellen und um diese Operation, um die Erfüllung dieser Zusage für uns bitten. Es geht hier im wahrsten Sinn des Wortes um eine Herzoperation, an einer Operation an unserem Herzen. Wer die Notwendigkeit einer Herzoperation erlebt hat, der weiß, das verträgt keinen Aufschub. Warum ist Gott gerade unser Herz so wichtig? Speziell im Alten Testament, und Gott spricht in diese Zeit hinein, ist das Herz der Kern der Sache. Es beschreibt das Wichtigste, es beschreibt das Wesentlichste. Das Herz steht im Alten Testament als Symbol für das Leben des Menschen und sein ganzes Wesen. Im Herzen wird geplant. Im Herzen haben andere Menschen ihren Platz oder auch nicht. In unserem Herz schließen wir Menschen ein oder auch aus. Im Herzen sitzt unser Urteilsvermögen. Im Herzen wohnt Weisheit und Torheit. Dort ist die Wurzel unserer Wünsche und unserer Hoffnung. Im Herzen fällt die Entscheidung über Gehorsam und Ungehorsam. Wenn Gott unser Herz verändern muss, wenn Gott unser Herz verändern will, wenn wir wollen, dass Gott unser Herz verändert, dann geht es immer um den ganzen Menschen. Dort in unserem Herzen liegt die tiefste Wurzel all unseres Handelns und unserer Motivation. Etwas mit unserem Herzen zu tun, ist der große Unterschied zu nur etwas tun. Frag dich nur mal, wie du deinen Dienst in der Gemeinde versiehst. Vielleicht gerade heute. Oder mit welcher Einstellung du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist. Aus dem Herzen? Aus Routine? Oder aus Pflichtbewusstsein? In unserem Herzen beginnt alles. Das Gute wie auch das Schlechte. Jetzt gibt's nur ein großes Problem. Denn im Grunde ist unser menschliches Herz schlecht. Dein Herz, mein Herz, trägt diesen, ich nenne es mal Gendefekt, seit der Erhebung des Menschen gegen seinen Schöpfer. Das heißt nicht, dass Menschen ohne Gott nichts Gutes tun könnten, wie ich es oft bei uns in der Gemeinde höre. Ganz im Gegenteil. Ich bin oft erstaunt, wie viel Gutes auf dieser Welt gerade von Menschen getan wird, die definitiv nichts mit Gott am Hut haben. Und wie viel Leid oft von sogenannten Christen über Menschen und Mitmenschen gebracht wird. Wie fies und niederträchtig Christen sein können. Das ursprünglich Schlechte am Herzen des Menschen aber ist die Ablehnung des Schöpfers. Nur Gott kann und will neue Herzen schenken. Herzen, die ihn anbeten. Herzen, die seinen Willen tun. Herzen, die uns veranlassen, auch aus dem Herzen heraus zu handeln. Aber keiner von uns kann das aus sich selbst heraus. Keiner von uns kann sich aus eigener Kraft selbst optimieren. Keiner kann sein Herz selbst ändern. Keiner kann von sich aus Gott erkennen. Das kann nur Gott tun. So wie wir es in Apostelgeschichte 16, Vers 14 lesen. Einer dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Oder wie es der Salomo erkannt hatte, darum schenke mir Gott ein Herz, das auf deine Weisungen hört. Der weise Salomo wusste, dass ein Mensch dies von sich aus nicht schafft. Er braucht Gottes Hilfe und Gottes Wirken. Gott ist der, der an uns handeln muss, in Gnade und in Liebe. Und unser Gott will uns aus Gnade ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. So sagt er es seinen Kindern durch seinen Propheten. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meine Gesetze folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Liebe Geschwister, wie oft meinen wir, seine Gesetze und seine Gebote aus uns heraus befolgen zu können? Das schaffen wir nicht. Von sich aus schaffte es auch Gottes Volk nicht, sein Volk zu sein. Von sich aus schaffen auch sie es nicht, ihn als ihren Gott zu erkennen. Auch uns wird das nicht gelingen. Und Gott erkennen meint weit mehr, als nur seine Existenz nicht zu leugnen oder sein Leben oberflächlich mit ihm zu gestalten. Es geht um eine tiefe Beziehung, um ein Leben, das sich ganz auf Gottes Gegenüber einlässt und sich nach ihm ausrichtet. Gott will das seinem Volk schenken. Und er will es auch uns schenken, was für eine lebendige Beziehung nötig ist. Ich nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch. Luther, der dieses Kirchenjahr in erheblichem Maße mitprägen wird, hat dies erkannt. Und es war für ihn geradezu eine befreiende Botschaft und Erkenntnis, allein durch den Glauben gerechtfertigt zu sein, allein aus der Gnade gerettet zu sein. Eine Erkenntnis, die er mit Mut und Eifer in die christliche Welt hinaustrug, die damals das Gegenteil behauptete. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir immer wieder in dieses Verhaltensmuster der Selbstoptimierung zurückfallen. Aber Gott ist es, der sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Diese Botschaft befreit, weil es das ist, was Gott tun möchte und weil es das ist, was er tun muss, weil wir es nicht können. Die Gebote Gottes, sein Gesetz, kann keiner von uns befolgen. Aber das Gesetz hat eine wichtige Daseinsberechtigung und einen guten Grund. Es zeigt uns nämlich immer wieder unsere Verlorenheit auf. Es zeigt uns immer wieder unser von Grund auf schlechtes Herz. So wie es auch der Paulus beschrieben hat. Es ist im Grunde wie bei einer Krankheit. Das Gesetz zeigt uns immer wieder die Krankheit auf, unter der wir leiden. Das Evangelium von Jesus Christus ist jedoch die Medizin und nichts anderes. Es gibt keine Selbstheilung. Wir werden aus eigener Kraft immer wieder an den Gesetzen und Geboten Gottes scheitern. Aber Gott möchte das ändern. Und das Einzige, was der Mensch tun kann, ist, so wie wir es in Jakobus 4, Vers 8 lesen, sucht die Nähe Gottes. Dann wird er euch nahe sein. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Wir können, wir dürfen uns Gott zuwenden und um dieses neue Herz bitten. Lassen wir es nicht so weit kommen, dass Gott auch zu uns sagen muss, ihr seid so schlecht und ihr habt mich in der ganzen Welt blamiert. Liebe Geschwister, für ein gottgefälliges Leben wird in unserem Herzen der Grundstein gelegt. Darum ja auch die Reihenfolge in dem wichtigsten Gebot, das Jesus uns gab. Liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, steht da zuerst. Und dann folgen mit ganzer Seele, mit ganzer Verstand und am Schluss mit unserer ganzen Kraft. Diese Bitte um Erneuerung unseres Herzens ist der erste und der wichtigste Schritt. Und wenn es nicht mit unserem Herzen beginnt, bringt es nichts zu meinen, Gott mit ganzer Seele und mit all unserem Verstand und unserer ganzen Kraft lieben und dienen zu können. Weil ohne ein verändertes Herz unsere Seele das Reden Gottes in und durch sein Wort in unser Leben hinein nicht hören wird. Das kann nur eine Seele tun, wenn sie ganz von Herzen mit seiner Liebe erfüllt ist. Wenn du morgens in der Andacht das Reden Gottes nicht mehr hörst, weil dir alles schon so vertraut und abgedroschen und 100-mal durchgekaut ist, dann bitte um ein verändertes Herz und er wird mit jedem Text, den du liest, zu dir sprechen. Ohne ein verändertes Herz wird unser Verstand die Größe und die Herrlichkeit Gottes nicht begreifen. Und wir werden in einem kleinen, verängstigten und angstgetriebenen Glauben verharren, wenn unser Herz nicht von seiner Liebe erfüllt ist. Ohne ein verändertes Herz wird meine Kraft für sein Werk mich immer wieder verlassen. Und Mühsal, Ärger, Krämerei und Unzufriedenheit wird die Oberhand gewinnen, wenn mein Herz nicht mit seiner Liebe gefüllt ist und diese Liebe die Feder meines Antriebes ist. Wenn dich die Kraft und Motivation für deine Nachfolge und deinen Dienst verlässt, dann bitte nicht um neue Kraft, sondern bitte um Veränderung deines Herzens. Gott möchte, dass seine Kinder die Welt verändern. Gott möchte, dass seine Kinder die Welt verändern. Denn die Welt ist krank und sie wird immer kränker. Wenn wir uns umsehen, können wir erkennen, dass in großen Teilen Egoismus wieder großgeschrieben wird. Egoismus des Einzelnen, Egoismus der Staaten. Egoismus, der vor der Not der anderen Mauern und Zäune errichtet und der Angst hat, vor seinem eigenen Wohlstand etwas abgeben zu müssen. Gewalt und Terror ist mittlerweile Basis des Meinungsaustausches. In sozialen Netzwerken wie auch in der Politik der Staaten. Menschen werden aus Spaß angezündet oder in U-Bahn die Treppen heruntergeworfen oder, wie ich gestern wieder gelesen habe, auf die Gleise geschmissen. Der demnächst mächtigste Mann der Welt ist ein orangehäutiger, selbstverliebter, unbeherrschter Nihilist. Mit dem Auftreten eines Dreijährigen an seiner Trotzphase, der offen das tut, warum dieses Jahr an Silvester die Kölner Domplatte ausgeleuchtet wurde. Ein Mann, der Ausländer als minderwertig beschimpft, der Männer in sein Kabinett beruft, die den Klimawandel leugnen, die sagen, dass es Spaß macht, Menschen zu erschießen, die an die Überlegenheit der weißen Rasse glauben und deren Profitgier vor der Not ihrer Menschen nicht Halt macht. Ich möchte von den Despoten im Nahen und Fernen und Mittleren Osten und Russland erst gar nicht anfangen. Die Welt ist krank. Das sehen wir immer wieder, wenn wir sie an Gottes guten Geboten messen. Wer vermittelt in dieser Welt noch Gottes gute Werte, wenn nicht wir? In einem Wissenschaftsforum, das interessante hypothetische Fragen beantwortet, wurde die Frage gestellt, ob man nicht alle, und damit meine ich wirklich alle, verschiedenen Erkältungskrankheiten ein für alle Mal ausrotten könnte, wenn jeder Mensch ein paar Wochen lang einen Sicherheitsabstand zu allen anderen Menschen hält. Aus rein biologischer Sicht ist diese Frage gar nicht so unvernünftig. Denn Erkältungsviren werden, wenn man sich eine Erkältung zugezogen hat, durch unser eigenes Immunsystem vollkommen vernichtet. Und die Viren leben nur deshalb weiter, weil jeder von uns, wenn er sich mal angesteckt hat, im Durchschnitt einen anderen Menschen mit diesen Viren wieder selbst ansteckt. Wenn man sich also eine Zeit lang gegenseitig nicht ansteckt, würden alle Viren eigentlich ausgerottet werden, da sie keinen neuen Wirt finden. Das Problem ist die Umsetzung. Denn wenn alle Menschen der Erde genügend Abstand zueinander halten sollten, dann wurde berechnet, also man hat geguckt, wie viel Landmasse gibt es, wie viele Menschen gibt es, dann würde jeder Mensch so gestellt werden, dass er 70 Meter Abstand zu einem anderen Menschen hätte. Das ist so zurzeit das Verhältnis Menschen zu Landmasse. Und der Abstand müsste auch ausreichen, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken. Das bedeutet aber auch, dass viele Millionen Menschen in Wüsten, kargen Gegenden oder im ewigen Eis des Südpols oder Nordpols ausharren müssten. Wie könnte man diese Menschen über 20 oder 30 Tage verpflegen? Oder wie könnten sie dort überhaupt überleben? Allein der weltweite Arbeitsausfall würde unser Wirtschaftssystem zu einem Kollaps führen. Also wie man sieht, die Idee ist im Grunde nicht dumm, aber nicht umsetzbar. Aber Isolation kann tatsächlich vor Viren schützen. Es gibt eine Inselgruppe vor Schottland, die St. Kilda-Inseln. Dort leben seit über Jahrhunderte hinweg so rund immer um die 100 Einwohner. Und die sind oder die waren das ganze Jahr über gesund. Aber jedes Mal, wenn ein Schiff anlegte, um Waren zu bringen, was nicht oft vorkam, erkrankte kurz danach die ganze Inselbevölkerung. Sie nannten dieses Phänomen die Krankheit der Husten der Fremden. Nach ein paar Tagen war der Spuk dann wieder vorbei, weil die Viren auf dieser Insel isoliert waren und keinen weiteren mehr anstecken konnten. Wenn Monate später wieder ein Schiff anlegte, ging das Ganze von vorne los. Lasst uns mal vorstellen, dieser Husten der Fremden, wie er genannt wurde, wäre die gute und heilbringende Botschaft Gottes. Die Menschen der Inselgruppe hätten es nie erlebt, wenn nicht ein Schiff gekommen wäre und ihnen diese gute und ansteckende Botschaft und das Heil gebracht hätte. Die Inselgruppe ist für mich das Bild für die Menschheit. Und wir Christen und die Gemeinde, sind das Schiff. Gottes Sohn hat uns einen Auftrag gegeben, die gute, ansteckende Botschaft seines Heils den Menschen zu bringen. Wenn wir nicht lossegeln und wir uns zu den Menschen aufmachen, wer dann? Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Nur mit einem veränderten Herzen leben wir unsere Bestimmung und geben damit unserem Gott die Ehre. Und Veränderung fängt immer bei dir und mir an. Es ist erschreckend, wie nötig wir das haben. Es ist befreiend, dass Gott dies an uns tut, wenn wir uns dafür öffnen und ihn darum bitten. Amen.